Ukraine. Ist Kritik an der Politik der USA nicht angebracht? Auch sehr heftige, vielleicht sogar polemische Kritik. Die Antwort heißt in meinen Augen, zumindest auf die NSA-Praktiken bezogen, ganz klar ja. Kritik an der grenzenlosen Datensammelei und am ausufernden Überwachungsapparat ist natürlich legitim. Aber darum geht es heute Abend nicht. Es geht um Anti-Amerikanismus und damit gerade nicht um Kritik. Denn der Anti-Amerikanismus nutzt die Kritik eigentlich nur als Deckmäntelchen. Tatsächlich handelt es sich um ein Ressentiment, das sich teils zu einer regelrechten Ideologie verdichtet. Ich möchte heute Abend zeigen, wie das konkret aussieht und warum ich das für gefährlich halte. Ich werde dazu vor allem Beispiele aus deutschen Medien bringen, Texte, aber auch Bilder und Videos, weil ich so exemplarisch zeigen kann, wie das dahinterstehende Denken und die antiamerikanische Argumentationsweise funktioniert. Ich werde mit Beispielen zum Überwachungsskandal und zur Ukraine-Krise beginnen, dann aber auch zu anderen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen kommen. Dabei wird sich dann auch zeigen, wie breit und tief der Antiamerikanismus verankert ist, quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Zum Schluss werde ich dann diskutieren, welche Funktion der Antiamerikanismus erfüllt und warum ich ihn für sehr gefährlich halte. Zunächst zum politischen Bereich. Ich beginne dabei mit einem Kommentar zum NSA-Skandal von Klaus Cox. Das ist ein bekannter Unternehmensberater und Dauergast in deutschen Talkshows. Der schreibt regelmäßig auf dem Blog starkemeinungen.de. Hier ein Beispiel aus dem Oktober 2013. Der amerikanische Albtraum, meine Hassliebe zu den USA, heißt dieser Text. Und er schreibt dort unter anderem, das mit Angie Sandy ist nicht beiläufig, also die Überwachung. Das obamasche Antlitz, das Segensreiche, verzerrt sich in eine Fratze des Imperialismus. Das demokratische Europa ist, wie die aufgeklärte Moderne überhaupt, ein zivilisatorisches Wunderwerk. Die USA beschreibt er dann folgendermaßen: Die Zügellosigkeit des Erfolgsstrebens der Puritaner, Geld als Gnade Gottes, viel Geld als Auserwählung. Was GM nutzt, kann dem Land nicht schaden. Darwin hat Unrecht und Guantanamo gibt es gar nicht. Die Genfer Konvention ist, na was, ein Scheiß. Wir werden den europäischen Geist gegen den amerikanischen Ungeist stellen müssen. Hier kann man die Kernelemente des Anti-Amerikanismus schon gut sehen. So kommt das Ganze zunächst im Gewande der Kritik daher. Es geht um die NSA-Überwachung, um Merkels Handy, das überwacht wurde. Das ist alles noch nachvollziehbar. Der Text geht dann über diese Kritik aber deutlich hinaus. Amerika werden pauschal und abwertend bestimmte Stereotype angehängt. Es wird als zügellos, macht- und erfolgsgeil beschrieben, als geldgierig, puritanisch, fanatisch religiös, gewalttätig, durch und durch kapitalistisch. Das Völkerrecht, die Genfer Konvention werde verachtet. Das ist aber noch nicht mal der eigentliche Punkt, dass man übertreibt und überspitzt, manchmal auch Klischees bedient. Das kann auch ein rhetorischer Kniff sein, um einer Kritik mehr Wucht zu verleihen. Nein, was die Kritik hier zum Anti-Amerikanismus werden lässt, das ist ein ganz bestimmtes Argumentationsmuster, das sich an diesem Beispiel zeigt. Und das sieht so aus, dass quasi spiegelbildlich zu den Stereotypen Abwertungen Amerikas ein überaus positives Bild vom Eigenkollektiv gezeichnet wird, in diesem Fall von Europa. Dieses Europa wird Amerika in einer dualistischen Weise gegenübergestellt, nicht imperialistisch, sondern demokratisch, aufgeklärt und zivilisatorisch. Das sind alles Begriffe, die in diesem Textausschnitt drinstecken. Besonders deutlich wird das am Ende des Textes, wo von einem europäischen Geist und einem amerikanischen Ungeist die Rede ist. Was steckt hinter diesem Dualismus? Tatsächlich haben wir es mit einer Projektion negativer Erscheinungen auf Amerika zu tun. Erscheinungen, die auch in Europa zu finden sind. Denn europäische Staaten sind auch kapitalistisch. Sie führen auch Kriege, sind auch religiös geprägt, wenn auch anders als die USA. Und sie sind bei der Massenüberwachung ganz vorne mit dabei, wie Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland, wenn auch in einem kleineren Maßstab, wie die Snowden-Dokumente zeigen. Aber all diese Dinge werden sozusagen abgespalten und nur noch an Amerika festgemacht und skandalisiert. Zugleich werden Deutschland oder Europa mit positiven Gegenbegriffen aufgewertet. Das ist eigentlich der Kern des Anti-Amerikanismus. nicht nur die stereotype Projektion negativer gesellschaftlicher Erscheinungen auf die USA, sondern zugleich auch die positiven Selbstzuschreibungen. Auf diese Weise können Amerika und die Amerikaner letztlich für alle möglichen negativen Vorgänge verantwortlich gemacht werden und wir bleiben automatisch in der Rolle der Guten. Zum Teil wird das auch noch dadurch verstärkt, dass die dunklen Seiten der deutschen Geschichte auf Amerika projiziert werden. Am Beispiel der NSA-Überwachung ist das zum Beispiel die deutsche Nazi-Vergangenheit bzw. deren Gleichsetzung mit der politischen Praxis der USA oder auch die Gleichsetzung Adolf Hitlers mit den US-Präsidenten George Bush und Barack Obama. Das sieht man an diesem Beispiel sehr gut. Das ist eine Grafik, die im vergangenen Jahr auf vielen Blogs, auf Facebook etc. verbreitet wurde. Also Obama hier mit großen Ohrmuscheln, eine Anspielung auf die Geheimdienstüberwachung. Das Muster ist klar, eine drastische Projektion des Bösen schlechthin auf Amerika. Also Gleichsetzung Bush, Obama, Hitler. Sodass die eigene Rolle eben automatisch in einem sehr guten Licht erscheint. Dieses Muster ist aber implizit auch in Texten zu finden, die vordergründig viel harmloser daherkommen. Zum Beispiel in einem Kommentar von Jakob Augstein auf Spiegel Online zur Präsidentschaftswahl 2012. Unter der Überschrift Untergang des amerikanischen Imperiums schreibt Augstein, zur Demokratie gehört die Wahl, aber eine Wahl haben die Amerikaner gar nicht. Obama lieferte den Beweis. Als er sein Amt antrat, schien das wie ein amerikanischer Neuanfang. Aber das war ein Missverständnis. Wenn wir von Deutschland aus dorthin blicken, von Europa aus, sehen wir eine fremde Kultur. Das politische System ist in der Hand des Kapitals und seiner Lobbyisten. Und eine perverse Mischung aus Verantwortungslosigkeit, Profitgier und religiösem Eiferertum beherrscht die öffentliche Meinung. Der Untergang des amerikanischen Imperiums hat begonnen. Hier wird die politische Kultur Amerikas als degeneriert und dem Untergang geweiht beschrieben, als komplett undemokratisch, ganz im Gegensatz zu unserer Demokratie in Deutschland. In anderen, noch extremeren Fällen kann sich dieses antiamerikanische Deutungsmuster auch zur Verschwörungstheorie ausweiten. In einem solchen wahnhaften Bild bestimmt Amerika den Lauf der ganzen Welt. Es wird hinter jeder Krise, hinter jedem unerklärlichen Ereignis gewittert und dafür verantwortlich gemacht. Das haben wir nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Die wurden zum Teil der US-Regierung und den amerikanischen Geheimdiensten in die Schuhe geschoben. Beispielsweise in diesen Büchern und vielen anderen mehr, von denen viele Verkaufsschlager waren und sind. Und auch in der Ukraine-Krise sind wieder jede Menge Verschwörungstheorien im Umlauf. Besonders krass bei den sogenannten Montagsdemonstrationen, die seit einigen Wochen in vielen deutschen Städten, seit einigen Monaten in vielen deutschen Städten laufen. Hier ein Beispiel vom Mai 2014 in Berlin. Also die USA, die Europa zum Krieg treiben und damit letztlich die ganze Welt in ein gefährliches Pulverfass verwandeln. Aber auch jenseits dieser Montagsdemos finden solche Verschwörungstheorien Anklang. Der linken Politiker Dieter Dehm zum Beispiel sagte zur Rolle der deutschen Medien im Ukraine-Konflikt, Zitat, Teile der deutschen Medien sind komplett in den Händen der US-Geheimdienste und anderer Geheimdienste. Sie arbeiten sehr eng zusammen mit ihnen. Und im Moment wollen manche von ihnen den Konflikt in der Ukraine vertiefen und deshalb drängen die Medien die Regierung. Sprich, die schwarz-rote Bundesregierung handelt nicht aus eigenem Antrieb, sondern wird von den deutschen Medien getrieben und die wiederum würden angeblich von US-Geheimdiensten gesteuert. Der Journalist Peter Scholl-Latour, der kürzlich gestorben ist, sieht das in Sachen Ukraine ganz ähnlich. Zum Streit um diesen Konflikt sagte er dem Tagesspiegel in einem Interview, da spielen die USA verrückt im Moment. Die führen den Kalten Krieg fort. Wir regen uns zu Recht über die NSA auf. Aber man müsste schon sehr naiv sein, um nicht zu wissen, dass diese Überwachung stattfindet. Das größere Problem sind die Fabriken der Disinformation, ob sie sich nun in North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche und europäische Medien und das klappt. von der Taz bis zur Welt ein Unisono, was die Ukraine betrifft. Sprich, die deutschen und europäischen Medien werden manipuliert, und zwar von außen. USA, Israel und Großbritannien, das für ihn offenbar nicht wirklich zu Europa zählt, sind die Täter und wir nur unschuldige Opfer. Auffällig ist, dass Scholl-Latour hier wie aus dem Nichts Israel erwähnt. Was hat Israel eigentlich mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, könnte man fragen. Tatsächlich kann man feststellen, dass der Anti-Amerikanismus oft mit Antisemitismus einhergeht. Und auch das zeigt sich besonders deutlich auf den Montagsdemos. Ich zeige jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Jürgen Elsässer, der früher mal Konkret und Junge Weltredakteur war und heute das rechtsextreme Kompakt-Magazin herausgibt. Er spricht hier auf einer Berliner Demo im April über die Herrschaft der internationalen Finanzoligarchie, die das Volk abzocken und zum Krieg aufhetzen würde.
Und internationale Finanzoligarchie, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Deswegen möchte ich mit Bertolt Brecht sagen, das Verbrechen hat Name und Anschrift und Telefonnummer. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen?
Ja, also ganz klar hier das verschwörungstheoretische Bild. Wir und die ganze Welt werden vom jüdisch-amerikanischen Finanzkapital beherrscht, wobei sich der Antisemitismus hier allein über die Namen äußert, die Elsässer in die Runde wirft, wie Rothschild, Soros, Radakowski, oder über Schlagworte wie Geldherrschaft und Finanzoligarchie. Das sind Begriffe, die einschlägig konnotiert sind und die sofort verstanden werden. In Form solcher Verschwörungstheorien erscheinen Anti-Amerikanismus und Antisemitismus oft sehr eng verknüpft, auch wenn zum Beispiel von der jüdischen Lobby oder der Israel-Lobby in Washington die Rede ist. Denn das ist ein sehr verbreitetes Bild, dass jüdische Interessen hinter der amerikanischen Politik stecken würden und die Juden die wahre Macht in Amerika hätten. Aber warum das alles? Warum lassen wir, die Deutschen, das mit uns machen? Auch dazu gibt es auf den Montagsdemos Erklärungen, zum Beispiel hier in Berlin im April 2014 wiederum. Also, ja, die USA, die Deutschland angeblich immer noch besetzt halten. Das ist ein Kernelement des Anti-Amerikanismus, dieses Bild, dass Deutschland immer noch besetzt sei und ein Vasall der USA, nicht selbstständig, sondern ein Marionettenstaat. Das heißt, hier schwingt auch ein starker nationalistischer Impuls mit rein. Deutschland soll stärker und eigenständiger werden, den USA die Krallen zeigen, die Vergangenheit unter der alliierten Besatzung endgültig hinter sich lassen. Ein solcher Normalisierungswunsch scheint auch in einem Artikel des Dramatikers Rolf Hochruth in der Berliner Zeitung auf, ebenfalls zur Ukraine-Krise. Er schreibt dort, durchaus geblieben ist die deutsche Instinktlosigkeit, den USA zu parieren, wenn die ihre Interessen vertreten, die niemals die unseren sein können. Einfach deshalb nicht, weil die Russen unsere allernächsten Nachbarn sind, nicht aber die Amerikas. Bismarck würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was Europäer sich hier von den Amerikanern aufbürden lassen. Doch die USA können trotzdem ruhig schlafen. Sie wissen ja, was wir Europäer mit denen sie seit dem Kalten Krieg blinde Kuh spielen, erst vor 2 Jahren erfahren haben, dass Kreml und Weißes Haus seit 1952 ein Geheimabkommen haben. Demzufolge sollte doch der Kalte Krieg in einen heißen ausarten, garantiert in Russland und Amerika keine Fensterscheibe kaputt geht, sondern lediglich Polen und Germany weggemacht werden. Er kritisiert also zum einen den blinden Kadavergehorsam Deutschlands gegenüber den USA, der seit dem Kalten Krieg bestehe, und die gegen Russland gerichtete Politik der Europäer. Seine Pointe ist dann aber eine wilde Verschwörungstheorie, dass nämlich im Falle einer Eskalation und Ausweitung des Kriegs in der Ukraine Deutschland und auch Polen die eigentlichen Opfer seien. Also erst von den USA im Streit mit Russland instrumentalisiert und schließlich betrogen. Ich möchte jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten und die Frage in den Raum stellen, sind die USA nicht tatsächlich eine Weltmacht, die ihre Interessen oft ohne jede Rücksicht durchsetzt, und muss man das nicht kritisieren dürfen? Ich möchte ganz klar sagen, ja, natürlich, man kann zum Beispiel Dinge wie die Waffengesetze der USA kritisieren oder auch die Kapitalinteressen, die zu bestimmten außenpolitischen Handlungen beitragen. Das Problem bei den genannten Beispielen ist allerdings, dass die Maßstäbe völlig verrutschen. Amerika wird zum Grundübel erklärt, das fast automatisch hinter einer Krise oder einem Krieg wie in der Ukraine gewittert wird, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass es doch in diesem Fall zuerst Russland und die EU waren, die in dem Konflikt Stellung bezogen haben. Stattdessen wird das Gegenteil suggeriert, wir, also Deutschland oder Europa, sind die Opfer des amerikanischen Strebens nach Weltherrschaft. Also ganz klar, die Strukturprinzipien des antiamerikanischen Weltbilds, die ich zuvor schon beschrieben habe, ein klarer Dualismus zwischen Amerika und uns in Deutschland und Europa, eine Projektion jeglicher interessengeleiteten Machtpolitik auf die USA, als ob so etwas bei uns nicht auch geben würde, und zugleich die Selbstaufwertung, das überhöhte Eigenbild. Und schließlich dann die Zuspitzung in Form von Verschwörungstheorien, die USA bedrohen in Wirklichkeit uns. Fast noch ein bisschen deutlicher wird diese Form der antiamerikanischen Welterklärung, wenn es um die Wirtschaft geht. Und damit komme ich zum zweiten Themenbereich. So werden die wirtschaftliche Globalisierung und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft zum Beispiel regelmäßig als Amerikanisierung bezeichnet. Ein Beispiel ist dafür auch das Magazin Stern, eine Nummer zur Opel-Krise im Jahr 2004, für die fast ausschließlich oder gänzlich ausschließlich der amerikanische Mutterkonzern GM verantwortlich gemacht wurde. Also ganz klar, hier dieses Titelbild, der amerikanische GM-Konzern zertritt mit rüpelhaften, brutalen Wildwest-Methoden die Schicksale der deutschen Opel-Mitarbeiter. Also dieses Opel-Zeichen wird aus Menschen geformt auf diesem Bild. Dass hinter der Opel-Krise auch jede Menge hausgemachte Probleme standen, wird dabei völlig ausgeblendet. Das Bild ist klar, der amerikanische Cowboy GM ist schuld. Auch Finanzinvestoren oder sogenannte Hedgefonds werden immer wieder für Entlassungen, Kahlschlagsanierungen oder Wirtschaftspleiten allein verantwortlich gemacht. Und in der Regel werden diese Investoren in Amerika und Großbritannien verortet und als etwas betrachtet, was uns eigentlich völlig wesensfremd sei. Obwohl die Geschäfte derartiger Investoren auch in Deutschland gefördert und finanziert wurden und werden. Und schließlich wollen auch deutsche Sparer und Anleger hohe Zinsen, sie investieren in diese Fonds. Die IG Metall suggeriert auf ihrer Mitgliederzeitschrift Metall mit einer Reichweite von 3 Millionen Lesern allerdings das Gegenteil. Hier eine Ausgabe vom Mai 2005. Die Aussauger US-Firmen in Deutschland, also die amerikanischen Finanzinvestoren, die deutsche Wirtschaft wie Parasiten aussaugen wollen. Im Text heißt es dann, die Plünderer sind da und es werden, Zitat, das asoziale Verhalten und die Renditegier von US-Firmen gegeißelt. Weiter heißt es im Text, die kaufen deutsche Firmen auf, saugen die Euros aus den Betrieben ohne Rücksicht auf Menschen und Regionen wie Mücken das Blut, um den Rest dann weiter zu verscherbeln. Also wieder eine dualistische Gegenüberstellung von raffendem und schaffendem Kapital, in diesem Fall ungesunde, böse Kräfte, die aus dem Ausland kommen und die aus gesunden deutschen Unternehmen Geld saugen. Das ist eine Metaphorik, die aus dem Antisemitismus auch gut bekannt ist. Die USA erscheinen hier als grundschlecht und Deutschland als Opfer. Weit verbreitet ist dieses Bild dann vor allem in der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008. Der damalige Washington-Korrespondent des Spiegels, Gabor Steingart, machte dabei in einem Artikel einen grundlegenden Gegensatz zwischen Amerikanern und Deutschen auf und er benutzt dafür die Metapher von Religionsgemeinschaften. Zu den Deutschen schreibt er zunächst, sie sparen und leihen aber in dieser Reihenfolge. Diese Glaubensrichtung ist vor allem im Germanischen weit verbreitet. Ihr Schrein ist die Sparkasse. Danach kommt Steingart zu den Amerikanern und beschreibt diese so. Und dann ist da noch die Religionsgemeinschaft der Enthemmten, die sich vor allem in Amerika großer Beliebtheit erfreut. Diese Menschen bekennen sich zu vorsätzlicher Sorglosigkeit, lustvoller Verschwendung und allgegenwärtiger Gier. American Way of Life nennen sie das. Ihre Mitglieder leben im Hier und Jetzt und fragen nicht nach dem Morgen. Im Amerika dieser Tage ist ein aus der Art geschlagener, ein entarteter Kapitalismus zu besichtigen. Das heutige Amerika ist zu amerikanisch, um in seiner heutigen Form zu überleben. Also Steingart beschreibt die Lebensart des typischen Amerikaners, American Way of Life, hier als enthemmt und dekadent und sieht diese vermeintliche Lebensweise als Ausdruck eines unnormalen und krankhaften Kapitalismus, der eigentlich nicht überlebensfähig sei, aber eben typisch amerikanisch. Diesen Kapitalismus charakterisiert er als entartet und verwendet damit einen Begriff, der auch in der NS-Zeit gebräuchlich war, also wieder eine Gleichsetzung, wie wir sie eben schon mal hatten. Und diese Entartung stellt er jetzt in einen Gegensatz zur soliden deutschen Mentalität des Sparens und Wirtschaftens. Ein weiteres Beispiel aus dem Wirtschaftsbereich, hier aus dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Dort heißt es in einem Text von 2006, den deutschen Kapitalismus kennzeichnet weit mehr als nur das soziale Antlitz. Er war bis vor kurzem ein weltweit einzigartiges Gesamtkunstwerk. Die Wirtschaftssupermacht USA und ihre Unternehmen dringen in eine Zelle nach der anderen ein. Die schleichende Amerikanisierung führt zu Störungen im deutschen Wirtschaftsorganismus. Jedes Land hat sein eigenes Gefüge. So ist Deutschland auf Stabilität, Nachhaltigkeit, langen Atem, Vorsichtsprinzip, Gläubigerschutz, Diskretion, Verlässlichkeit und sozialen Ausgleich geeicht. Doch diese Wirtschaftskultur hat einen schweren Stand. Amerikaner transplantieren den Gencode der amerikanischen Wirtschaft. Einerseits belohnt er Flexibilität und Risikofreude, andererseits führt er zu Kurzfristigkeit und Renditeexzessen. Ja, interessant sind hier die organizistischen Metaphern für die deutsche Wirtschaft. Sie wird als eine Art Lebewesen und Gesamtkunstwerk gezeichnet, die amerikanische Wirtschaft dagegen als brutale und kalte Macht, die die ganze Welt platt macht und amerikanisiert. In dem Kapitalartikel werden die Wirtschaftsmodelle völlig konträr charakterisiert. Das Deutsche als gewachsen, nachhaltig und sozial, als Wirtschaftskultur, das Amerikanische dagegen technizistisch, kurzfristig und renditeorientiert, kurz als kapitalistischer Exzess. Die gute deutsche Wirtschaft erscheint hier als Opfer der totalen Amerikanisierung. Ein letztes Wirtschaftsthema, auf das ich hier eingehen möchte, ist der Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA, das dazu führen soll, Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherstandards auf beiden Seiten anzugleichen, um den Handel anzukurbeln. Dazu gibt es ein bemerkenswertes Aktionsvideo der deutschen NGO Compact gegen das TTIP.
Servus, wir haben was ganz was Tolles für euch.
Ach so, und was?
Das Freihandelsabkommen.
Was ist das?
Tja, wir wollen eure Demokratie schwächen und die Industriediktatur stärken.
Aha,
ja super. Ja, zum Beispiel in Amerika, wir essen genmanipulierte Nahrung, in Chlor gereinigtes Hühnerfleisch
und Hormonfleisch.
Das gibt es dann bei euch auch bald.
Sagt der Verbraucherschutz nichts dagegen.
Ha, ja eben nicht, dann gibt es keine Kennzeichnungspflicht mehr und ihr wisst nicht mal, was ihr fresst.
Toll, aber wenn jetzt ein Land sagt, das ist verboten?
Ein Traum, man kann die amerikanische Firma euer Land verklagen, weil es zu Profitbeeinträchtigungen kommt.
Ja, aber Moment, von dem genmanipulierten Essen, da kriegt man doch Krebs, oder?
Come on, das bisschen Geschwür.
Außerdem kurbelt das doch die Pharmaindustrie an.
Stimmt auch wieder.
Super. Was hast du noch ein paar Details oder so?
Details werden streng geheim, nur von Unternehmensvertretern verhandelt. Zum Beispiel von diesem hier.
Wir fracken Kohle, wir giften euren Boden.
Geschichte sein. Eure niedrige Landwirtschaft, wir bluten euch aus und holen den letzten Cent aus euch raus.
Ja, aber wenn wir das nicht wollen, wir leben schließlich in einer Demokratie. Was soll ich,
wenn du glaubst, dass du in einer Demokratie lebst?
Ja, dann gibt's eigentlich nur noch eine Lösung, und die ist recht amerikanisch.
Ja, welche denn?
Du musst ja nicht gleich jemanden erschießen, aber eine Regierung, die einem solchen Freihandelsabkommen zustimmt, ist inakzeptabel. Unterzeichne noch heute den Campact-Appell für den Verhandlungsstopp. Es ist deine Stimme, dein Leben, deine Entscheidung. Unterzeichnen, weiters.
Ja, ich will dabei ganz klar betonen, dass man das geplante Freihandelsabkommen mit wirklich guten Gründen kritisieren kann. Vor allem die Klagemöglichkeiten von Konzernen vor nicht öffentlichen Schiedsgerichten, die hier angesprochen werden. Und natürlich auch die Befürchtungen, dass hohe Verbraucher- und Umweltstandards in einigen Bereichen abgesenkt werden könnten. Aber das betrifft ja auch die Standards in den USA, die dort in einigen Bereichen auch höher sind als die europäischen Standards. Der Gegensatz, der in diesem Film aufgemacht wird, ist aber wieder mal der alte. Dort in Amerika herrschen die Konzerne, wird die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit der Menschen ruiniert. Und hier bei uns in Europa ist es genau andersrum. Noch so scheint es in dem Video, denn dieser Klischee-Elvis-Amerikaner sagt dort, wir wollen eure Demokratie schwächen und unsere Industriediktatur stärken. Wir bluten euch aus, holen den letzten Cent aus euch raus. Also nicht, dass beide Seiten miteinander verhandeln und dass natürlich auch Europa versuchen wird, so viel wie möglich für sich rauszuschlagen, sondern wir als Opfer der Amerikaner. Und das ist eben ein völlig falsches Bild. Dazu kommt, dass sich auch hier wieder die aus dem Antisemitismus bekannte Metapher des geldgierigen Aussaugens findet und das Ganze noch mit dem Holzhammer verdeutlicht durch den amerikanischen Elvis auf der einen und den bayerischen Bauern auf der anderen Seite, der am Ende zur sogenannten amerikanischen Lösung greift, nämlich zur Waffe. Also Kommerz und Waffengewalt auf der einen Seite, ländliche Kultur und Gutgläubigkeit auf der anderen Seite. Eine solche Kritik führt völlig in die Irre, weil sie suggeriert, dass uns das TTIP von außen aufgedrückt werden soll. Tatsächlich aber wird das Freihandelsabkommen seit Jahren von beiden Seiten vorangetrieben und eine Kritik daran müsste sich entsprechend nicht gegen die Bedrohung von außen richten, sondern zuallererst an der eigenen Regierung abarbeiten. Aber die antiamerikanische Lösung scheint viel einfacher, die Projektion aller negativen Auswüchse auf Amerika. Als letztes möchte ich nur noch den Bereich der Kultur beleuchten. Dazu ein erstes Beispiel, nämlich Auszüge aus einem Artikel des Regisseurs Wim Wenders aus der Frankfurter Rundschau von 2007. In diesem Text schreibt er, Zitat, es geht in der globalisierten Welt eine geringere Gefahr von der Europäisierung aus als zum Beispiel von einer Amerikanisierung. In Amerika ist das Individuum vor allem die kleinste mögliche Wirtschaftseinheit. Hier in Europa ist das Individuum die kleinste Kultureinheit mit seiner Sprache, seiner Region, seinen Bildern, seiner Musik, seinen Mythen und Geschichten, seiner Ideologie, seinem Land, kurz seiner Diversität, seiner Andersheit, seiner Eigenheit. Es gibt kein sozialeres Gefüge irgendwo sonst auf der Welt, keine friedlichere Gemeinschaft von Völkern, keine demokratischere Tradition. Also das ist wirklich bemerkenswert, wenn das sieht, die echte, wahre Kultur ausschließlich in Europa zu Hause. Er zeichnet das Bild einer vielfältigen kulturellen Gemeinschaft und dass er dabei Europa eine längere demokratische Tradition zuspricht als den USA, ist natürlich extrem geschichtsvergessen, gerade wenn er als Deutscher so etwas sagt. Man denke nur an die NS-Vergangenheit oder auch an die DDR. Und auch die europäische Kolonialgeschichte ignoriert er hier komplett. In Amerika dagegen sieht Wenders im Grunde nur Menschen, die nach ökonomischen Kriterien handeln und denken. Dieser dualistische Gegensatz, die europäische Kultur als schöpferisch, uneigennützig und echt, die amerikanische Kultur dagegen als profitgetrieben, kommerziell und oberflächlich und dadurch umso gefährlicher, dieser Gegensatz ist ein weiterer Kernbestandteil des Anti-Amerikanismus. Interessant erscheint mir allerdings, dass amerikanische Kulturprodukte nicht nur Hass auf sich ziehen, sondern auch Neid oder Bewunderung. und dass sie in Deutschland oft sehr erfolgreich sind. Siehe die vielen Hollywood-Filme und TV-Serien. Und auch beim Umgang mit Unternehmen wie McDonald's zeigt sich diese Ambivalenz. Zum Beispiel als 2007 in Berlin-Kreuzberg die erste McDonald's-Filiale gebaut wurde, gab es also riesige Proteste und Gegenwehr. Es hat sich sogar eine Bürgerinitiative gegen diese sogenannte Mac-Kultur gegründet. Aber seitdem die Filiale offen ist, läuft das Geschäft sehr erfolgreich und weitgehend ungestört und das mitten in Kreuzberg. Aber warum ist die amerikanische Kultur faktisch so erfolgreich, auch oder vielleicht sogar gerade in Deutschland? Und warum lassen die Deutschen das mit sich machen, wenn es doch angeblich so verderbt und schlecht sein soll? Der Philosoph Richard David Precht schrieb dazu in einem Spiegel-Essay 2009, den dauerhaften ideologischen Sieg über Nazi-Deutschland erzielten die westlichen Besatzungsmächte ja auch nicht durch ihre Panzer, sondern durch die Einführung von Nylonstrümpfen, Jazzmusik, Kaugummi, Jeans, Hollywood und Coca-Cola. Mehr als 3/4 der Welt hat man inzwischen erfolgreich mit dieser Kultur unterwandert. Und dann schreibt er, dieser American Way of Life sei die erfolgreichste Massenvernichtungswaffe des 20. Jahrhunderts. Sprich, wir sind durch die amerikanische Besatzungszeit quasi umerzogen worden. Der American Way of Life hat unsere Kultur platt gemacht und zerstört. Die amerikanische Kommerzkultur hat uns gefügig gemacht und fest im Griff. Und genau deshalb, das ist die antiamerikanische Erklärung, ist die amerikanische Kultur so schlecht und erfolgreich zugleich. Und wir sind mal wieder die Opfer. Nachdem ich nun Beispiele aus Politik, Wirtschaft und Kultur gezeigt habe, möchte ich meine Thesen kurz zusammenfassen und dann diskutieren, welche Funktion der Anti-Amerikanismus für die Individuen und in der Gesellschaft eigentlich erfüllt. Die Beispiele haben gezeigt, dass Amerika und die Amerikaner in allen drei Bereichen in einer stereotypen Art und Weise als gefährlich, eigennützig, profitgierig, künstlich, oberflächlich und dekadent charakterisiert werden. Dazu muss ich natürlich sagen, in anti-amerikanischen Texten, denn es gibt selbstverständlich viele andere Texte, die nicht derart stereotyp sind. Darüber hinaus habe ich aber auch gezeigt, dass eine sprachlich sehr zugespitzte, stereotype Sicht auf Amerika noch keinen Anti-Amerikanismus ausmacht. Das machen nämlich erst die Strukturprinzipien, die in diesen Texten stecken. Das ist einmal die Projektion negativer politischer, wirtschaftlicher und kultureller Vorgänge auf Amerika, die zweitens mit einer kollektiven moralischen Selbstaufwertung einhergeht, sodass ein dualistisches Bild entsteht, Amerika gegen uns. Und viertens, das alles noch zugespitzt in Form von Verschwörungstheorien, wonach Amerika die ganze Welt regiert. Es ist erst dieses Zusammenspiel von Dualismus, Projektion, Selbstaufwertung und Verschwörungsdenken, das die Kritik zum Anti-Amerikanismus gerinnen lässt. Man kann den Anti-Amerikanismus deshalb als Welterklärungsmuster bezeichnen, das eine ideologische Funktion übernimmt, nämlich das unübersichtliche Weltgeschehen scheinbar schlüssig zu erklären und einen vermeintlich Schuldigen für gesellschaftliche Missstände und Krisen zu benennen, ob es sich jetzt um Kriege handelt oder um wirtschaftliche und kulturelle Umbrüche. Ja, was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff der Ideologie? Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Terry Eagleton schreibt, dass es sich bei der Ideologie um einen Versuch handle, die Widersprüche der Existenz, die die Menschen zerreißen und sie im Kern konstituieren, zusammenzunähen, also zu rationalisieren. Dabei knüpfe die Ideologie stets an die Widersprüche der gesellschaftlichen Wirklichkeit an, um Geschlossenheit auf einer imaginären Ebene wiederherzustellen, so Eagleton. Das ideologische Denken basiert demnach auf wahren und falschen Elementen zugleich. Im Fall des Anti-Amerikanismus steht dahinter der nachvollziehbare Versuch, der nachvollziehbare Wunsch, dem Unbehagen im entgrenzten Kapitalismus Luft zu verschaffen. Aber dieses Unbehagen mündet eben in einer schiefen und daher falschen Schuldzuweisung, Amerika ist schuld. Auf diese Weise erscheint die Welt dann wieder klar und übersichtlich. Wenn man nun die drei Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur miteinander vergleicht, dann ist festzustellen, dass anti-amerikanische Töne oft besonders schrill und laut im Zusammenhang mit politischen Vorgängen geäußert werden. zum Beispiel in Bezug auf Geheimdiensteskapaden oder Waffengesetze, auf Kriege wie in der Ukraine oder im Nahen und Mittleren Osten. Klar ist aber auch, dass bei all diesen Themen immer wieder auch eine starke Kritik mit reinspielt, die zwar überspitzt und polemisch sein mag, aber insgesamt doch sachlich begründet und vielleicht, ja, legitim ist und die man deshalb nicht als antiamerikanisch bezeichnen kann. Insofern ist der Antiamerikanismus im politischen Bereich oft sehr schwer zu identifizieren und von Kritik zu unterscheiden. Im kulturellen Bereich wiederum ist der Antiamerikanismus noch schwächer ausgeprägt. So starke Beispiele wie die ich eben zitiert habe, sind doch eher die Ausnahme. Der Tenor ist dann aber meist, die USA haben gar keine echte Kultur, sondern sie kennen nur oberflächlichen Kommerz. Interessant erscheint mir dabei vor allem diese Mischung aus Verachtung und Faszination für die amerikanische Kultur, die immer wieder durchkommt. Man kann es als Projektion verleugneter Wünsche auf Amerika deuten. Man hält sich zwar eigentlich für etwas Besseres und will mit dieser angeblich so minderwertigen und durchkommerzialisierten Kultur nichts zu tun haben, aber so einen Burger- oder Hollywood-Blockbuster zieht man sich dann doch mal gerne rein. Von diesem Selbstbetrug abgesehen ist das Ganze sowieso ein ziemlicher Quatsch, nur um ein Beispiel zu nennen. Der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten ist nicht etwa ein hochwertiger Arthouse-Streifen, sondern Der Schuh des Manitou. Am stärksten scheint mir der Anti-Amerikanismus insgesamt im Bereich der Wirtschaft zu sein. Hier dient er nämlich dazu, die undurchschaubaren Erscheinungen des entgrenzten Kapitalismus zu rationalisieren, indem Amerika die Schuld daran gegeben wird. Amerika als Symbol für die Globalisierung also, das kommt besonders deutlich zum Ausdruck im Begriff der Amerikanisierung, ein Begriff, der für etwas Schlechtes, Zersetzendes und Zerstörerisches steht. Dieser antiamerikanische Diskurs, der sich am wirtschaftlichen Geschehen festmacht, geht quer durch alle großen deutschen Medien. Es ist ein Welterklärungsmuster, das im gesellschaftlichen Mainstream breit verankert und akzeptiert ist. Dabei werden auch strukturelle Parallelen zum Antisemitismus deutlich, der ja auch ein ideologisches Welterklärungsmuster in der kapitalistischen Moderne darstellt, nur dass alles Schlechte hier eben auf die Juden projiziert wird. Allerdings gibt es einen fundamentalen Unterschied. Der Antisemitismus richtet sich gegen eine gesellschaftliche Minderheit und der hatte eine gewalttätige mörderische Praxis, sind also vor allem Überschneidungen, die in der Denkweise liegen und die den Antiamerikanismus zusätzlich radikalisieren, zum Teil auch mit offenem Antisemitismus, wenn es etwa gegen das jüdische Finanzkapital in den USA geht. Der Antiamerikanismus ist aber auch deshalb so erfolgreich, weil es hier im Gegensatz zum Antisemitismus kaum eine Hemmschwelle in der öffentlichen Debatte gibt, denn die real sehr mächtige Stellung der USA macht das Land zu einer geradezu idealen Projektionsfläche. Dazu kommt, dass der Antiamerikanismus auch nationalistisch grundiert ist. Dieser Nationalismus wird oft als fortschrittlich dargestellt, weil er sich auf vermeintlich positive europäische Eigenschaften bezieht, also das soziale, friedliche, kulturell tiefgründige Europa, aber eben immer nur in Abgrenzung zu den USA. So kann man sagen, dass der Antiamerikanismus auch dazu dient, eine gemeinsame europäische Identität erst zu konstruieren, die sich ja viele geradezu herbeisehnen, gerade auch in Zeiten der Wirtschaftskrise. Amerika gleich Krieg, Kommerz und Kapitalismus pur, Europa gleich Kultur und Frieden, das ist allerdings ein schlechter Witz, wenn man sich die Gegebenheiten mal wirklich anschaut. In der Abwehr amerikanischer Einflüsse scheint aber auch ein starker deutscher Nationalismus auf, der die ungeliebte Nazi-Vergangenheit und deren Folgen, die amerikanische Besatzung, endgültig beiseite wischen will, um eine Normalisierung der deutschen Geschichte und Identität zu erreichen. Und das geht eben am besten, wenn Amerika zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen dämonisiert wird. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass antiamerikanische Deutungen auch in früheren Krisenzeiten populär waren, wenn auch in anderer Form. So wurde Amerika schon im 19. Jahrhundert für seine vermeintlich minderwertige Unkultur verachtet und für die Allgegenwart des Geldgeschäfts, aber eben auch für seine demokratische Gesellschaftsordnung, die alles gleich machen und alle natürlichen Unterschiede der gesellschaftlichen Stände verwischen würde. Heute wird den USA genau das Gegenteil vorgeworfen, nämlich unsere Demokratie zu bedrohen. Nicht nur unter George Bush, sondern eben auch unter Barack Obama, der zunächst als Heilsbringer gefeiert wurde, heute aber viele bitter enttäuscht. Repräsentative Meinungsumfragen zeigen dabei, dass der Anti-Amerikanismus keinesfalls nur ein Medienphänomen ist, sondern in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet. Also hier ein paar Beispiele der Aussage, ich kann es gut verstehen, wenn manchen Leuten die US-Amerikaner unangenehm sind, stimmen 39% der deutschen Bevölkerung zu. Die US-Amerikaner sind daran schuld, dass wir so viele Weltkonflikte haben, 47%. Die Menschen in den USA sind überaus eigennützig und egoistisch, das bejahen 32%. Die US-amerikanische Kultur ist oberflächlich, 49%, und die US-amerikanischen Spekulanten zerstören die Werte der sozialen Marktwirtschaft, 82%. Man stellt sich nur mal vor, da würden nicht US-Amerikaner, sondern Türken oder Italiener stehen, was das für einen Aufschrei geben würde. Abschließend möchte ich nochmal betonen, dass Kritik natürlich legitim ist. Anti-amerikanische Welterklärungen sind aber das glatte Gegenteil. Sie sind Ausdruck einer konformistischen, oft reaktionären Haltung, weil dabei alle negativen Entwicklungen immer nur in Amerika verortet werden, statt sich auch mal an die eigene Nase zu fassen und auf Veränderungen hierzulande zu drängen. So bleibt das antiamerikanische Aufbegehren ohne Konsequenz für die Missstände in der eigenen Gesellschaft. Es suggeriert, dass bei uns doch eigentlich alles in Ordnung wäre, wenn der große Übeltäter Amerika die Welt nicht ins Unglück stürzen würde. Der Anti-Amerikanismus kleistert real vorhandene Probleme also zu, statt sie zu lösen, und er befördert einen nationalen Chauvinismus, vor allem in Krisenzeiten ergibt das ein gefährliches Gebräu aus Hass, Neid und Wahn. Und damit bin ich am Ende angelangt und freue mich auf die Diskussion mit euch. Ja, gibt es irgendwelche Fragen, Anmerkungen,
die noch kurz zur Info, wir würden die Diskussion gern aufzeichnen wollen, wenn jemand was dagegen hat, dann bitte jetzt melden, weil dann würden wir das nämlich nicht machen. Also hier werden ja keine Namen oder ähnliches genannt, aber wenn jetzt jemand meint, nee, ich möchte nicht, dass ich dann vielleicht auf dem Tonband bin und dann im Internet lande, dann wäre das gut jetzt zu sagen, nicht.
Oder wir schneiden es im Nachhinein raus. Zensieren stimmen. Ich habe eine Frage. Dieser Grundmechanismus, alles Übel auf eine andere Gesellschaft zu projizieren, sich selbst individuell wie kollektiv dadurch sozusagen einzuwaschen, auch, würde ja im Prinzip auch mit einer ganzen Menge anderer Gesellschaften funktionieren. Würdest du sagen, dass es wirklich nur der tatsächliche und vermeintliche politische, ökonomische Erfolg in den USA ist, der den Anti-Amerikanismus zu so einer spezifisch gut funktionierenden Sache macht? Also ich könnte mir beispielsweise auch vorstellen, mag in der Zukunft zunehmen, dass man irgendwie alles Übel der Welt nach China projiziert. Da kommt dann auch noch eine ordentliche Dosis Rassismus dazu, das funktioniert vermutlich dann auch nicht. Aber so diese, also man kann nicht an jeder Ecke irgendwie eine vermeintliche Drohung wahrnehmen. Kann man das so sagen, dass so nur der tatsächliche Erfolg eines ökonomischen Modells, Kulturindustrie, die dort ganz gut exportiert, dass das ein notwendiger Faktor ist für das Funktionieren des Anti-Amerikanismus?
Also notwendiger auf keinen Fall, würde ich sagen. Also wenn man sich den Antisemitismus anguckt zum Beispiel, da bedarf es ja auch keiner realen Gründe für dieses Ressentiment. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn es reale Faktoren gibt, die einem helfen, seine Argumente zu unterfüttern. Also dass die USA real mächtig sind und eine Weltmacht sind, das macht es eben umso leichter, diese Ressentiments rauszulassen. Denn es ist ja doch in weiten Teilen der Gesellschaft verpönt, andere Gruppen oder Nationen derart niederzumachen und sich über die zu stellen. Was Amerika aber nochmal zu einer besonderen Sache macht, also auch im Unterschied zu China oder Russland, zu anderen Großmächten, ist, dass die USA also wirklich in allen gesellschaftlichen Bereichen eben wie so eine Spiegelfläche sind für Deutschland oder für Europa. Also das hängt, denke ich, damit zusammen, kann man historisch alles auch erklären, also dass sie in vielen tatsächlich Vorreiter waren, also was die Demokratie angeht, die gesellschaftliche Moderne, die Massenkultur, den Kapitalismus, der sich dort relativ ungehindert, sage ich mal, durchsetzen konnte, weil es eben die alten Stände, diese ständische Wirtschaftsordnung nicht gab. Das macht es eben zu so einer idealen Projektionsfläche. Und historisch muss man dazu noch sagen, dass die Auswanderung von Europa nach Amerika auch eine ganz große Rolle spielt, dass sich dieses Bild so herausbilden konnte. Also im 19. Jahrhundert sind ja Millionen von Deutschen ausgewandert in die USA. Wenn man das heute noch so genetisch zurückverfolgt, stellen die Deutschen immer noch die größte Gruppe an amerikanischen Urahnen sozusagen da aus Europa eben. Und ja, viele, die da hingegangen sind, haben dort ganz simpel ihr Glück gesucht, politisch, aber vor allem wirtschaftlich, wurden von den Daheimgebliebenen auch oft so ein bisschen, ja, so diese Mischung aus Neid und Verachtung, dass die da hingegangen sind. Und dann hat man eben versucht, sich so ein bisschen darüber zu stellen und eben vor allem dieses Kulturelle stark betont, was man ja auch in vielen Beispielen, die ich eben gezeigt habe, gesehen habe. Also das sieht, dass die Amerikaner mögen zwar erfolgreicher sein, ökonomisch erfolgreicher mit ihrer Kultur oder ihrer Wirtschaft, aber wir haben die eigentliche Kultur, wir sind eigentlich besser sozusagen. Und das macht den Anti-Amerikanismus eben auch so besonders, dass es durch diese Verflechtung, durch diese Geschichte auch in vielem auch wie so ein Spiegel ist, in das man alles Mögliche rein projiziert und nutzt, um sich irgendwie die Welt zu erklären, um sich besser zu fühlen, um die gesellschaftlichen Vorgänge, die man ablehnt, die man als negativ empfindet, irgendwie abzuwälzen auf jemand anderen.
Ja. Ich hätte nur eine Verständnisfrage. Hat es am Anfang irgendwie das Wort populistisch verwendet? Oder war das so?
Was für ein Wort?
Populistisch oder wie war das?
Ja. Genau. Die Puritaner, ne?
Puritaner, genau, da weiß ich nicht, was das heißt. Also.
Das ist so eine religiöse Strömung, die ja gerade in der Gründungszeit der USA stark war und dieses Puritanische, das sagt im Grunde, ja, puritanisches Leben, also das ist eigentlich, hat sich von diesem Religiösen gelöst bis heute. Also das heißt eigentlich, dass man sich bestimmte Dinge so versagt, also zum Beispiel sexuelle Ausschweifungen oder irgendwie das in die Öffentlichkeit zu tragen oder zu feiern oder Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken oder solche Sachen. Ja, es hängt auch damit zusammen, genau. Aber es gab eben auch die Puritaner, also das ist eine religiöse Gruppe. Ja.
Der Begriff Fährte noch den Autos ablehnen und den Fernsehen auch ablehnen und alles Mögliche.
Ja, weiter, ja.
Ab wann ist denn so zeitlich gesehen von so einem Anti-Amerikanismus zu sprechen, den du gerade beschrieben hast?
Also im Grunde kann man das zurückverfolgen bis zur Entdeckung Amerikas durch die Europäer. So in dem starken Maße, wie man das heute vorfindet, hat sich das im 19. Jahrhundert rausgebildet. Also tatsächlich in der Zeit, in der auch Deutschland industrialisiert worden ist, in der es den Kampf um Liberalismus und Demokratie gab. Und ja, im 20. Jahrhundert ist da noch stärker dieses antiimperialistische Element geworden, also als die USA erstmals im größeren Stil so in die Weltpolitik überhaupt eingegriffen haben. Das gab es vorher eigentlich nicht. Und ja, also ich würde sagen, so wie wir es heute kennen, ist es eigentlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts alles schon da gewesen, mehr oder weniger. Bis eben auf dieses Element, dass Deutschland oder Europa von vielen eben für viel demokratischer gehalten wird heute. Das kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Also diese Umkehr, wir haben jetzt aus unserer Geschichte gelernt, die Amerikaner haben nichts gelernt, wir sind besser als die. Ja.
Mich würde interessieren, inwieweit, für wie wichtig du den Kalten Krieg und die damit verbundene Propagandaschlacht, um es jetzt mal in Anführungszeichen, von beiden Seiten achtest auf die Republik. Das ist jetzt besonders zum Beispiel hier in Ostdeutschland, wo ja noch viele Menschen im öffentlichen Leben stehen und teilnehmen, die ja in der DDR auch mit Staatsbürgerkunde oder eigenartig.
Also man kann so bestimmte Ausformungen des Anti-Amerikanismus in DDR-Texten oder Propaganda sehr deutlich sehen, also deutlicher als in der Bundesrepublik. Das auf jeden Fall, also gerade dieses Anti-Imperialistische natürlich, ja, alles, was diesen wirtschaftlichen Bereich angeht, das ist natürlich da sehr stark. Wenn man sich jetzt allerdings Meinungsumfragen anguckt, die repräsentativ sind, dann sieht man, dass es im Westen eben fast genauso verbreitet ist. Also es gibt einzelne Unterschiede, aber man kann das jetzt nicht unbedingt durch die DDR erklären oder eben in der Bundesrepublik durch die amerikanischen Alliierten, die da waren. Also das sind ja doch sehr unterschiedliche Voraussetzungen eigentlich, und trotzdem ist es eben in beiden deutschen Staaten hat es sich ja entwickelt und ist verbreitet gewesen. Also in Westdeutschland zum Beispiel sehr stark mit der 68er Studentenbewegung auch, wo sich dann zum Teil ähnliche Argumentationsmuster wie in der DDR rausgebildet haben. Auch diese Gleichsetzung auf Anti-Vietnam-Kriegsdemos, USA, SASS und so. Ja, also es hat sicher eine Rolle gespielt. Also dieses ambivalente Verhältnis zu den USA, auch die Deutschland eben zweimal in zwei Weltkriegen besiegt haben, danach immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Also ob es jetzt Reparationszahlungen sind oder eben die Anwesenheit der Alliierten in Deutschland. Das spielt auf jeden Fall heute eine große Rolle, dieser Impuls, dieses Bedürfnis, diese Vergangenheit abzuschütteln, eben durch diese Gleichsetzung der USA mit NS-Deutschland, also Nazi-Methoden, Bush gleich Hitler und so weiter. Das ist in anderen Ländern anders. In Frankreich zum Beispiel gibt es auch einen starken Anti-Amerikanismus. Da ist es vor allem kulturell geprägt, kann man sagen. Also da werden vor allem diese kulturellen, diese vermeintlichen Gegensätze ganz stark gemacht. In Deutschland ist es wirklich eher diese Dämonisierung, diese, ja, wir sind jetzt besser, wir haben gelernt.
Also du hast dich ja jetzt in deiner Analyse sehr auf Medien halt konzentriert, also veröffentlichte Meinung. Und André S. Markowitz, der hat ja gesagt, dass ja das antiamerikanische so Vorurteil oder Stereotyp ja das einzige sei, dass mit der Bildungsschicht oder mit dem Bildungsgrad quasi zunehme. Also man würde es eine These beurteilen, also weil du dich ja gerade auf die veröffentlichte Meinung konzentriert hast, die ja gerade durch Akademiker, Bildungsschichten oder ähnliches doch eher dominiert ist.
Also da muss man sagen, dass das eigentlich durch empirische Untersuchungen widerlegt ist. Also dieses Argument, es mag sein, dass es im 19. Jahrhundert so war, dass es vielleicht auch bis weit ins 20. Jahrhundert so war. Aber es gibt zum Beispiel eine neuere Studie von Heiko Bayer, der empirische Untersuchungen gemacht hat, auch sehr breit angelegt und der eben auch das Bildungsniveau abgefragt hat dabei. Und demnach gibt es eigentlich keine Unterschiede. Also es geht wirklich quer durch die Gesellschaft. Was allerdings wirklich ein Unterschied ist, denke ich, zum Rassismus, dass es eben auch von Gebildeten genauso geäußert wird und dass viele das für völlig normal und legitim halten, weil man ja eben gegen die Großen ist und also Amerika diesen Big Player sozusagen kritisiert. Ja.
Also ich finde gerade das macht es extrem leicht, Amerika zu kritisieren, weil es halt was sehr, sehr Großes ist, was Allgegenwärtiges vielleicht auch, dass man da aber auch in einer gewissen Bewusstlosigkeit einfach reinlebt, so dass man eben zu McDonald's geht, sich da einen Burger holt und gleichzeitig eben diese Massenkultur verteufelt und eben meint, dass dass die Kultur dadurch geschwächt wird.
Ja. Ja.
Dann, es gibt ja auch, ich sag mal, einen extrem rechten Anti-Amerikanismus, der auch rassistisch untermauert wird. Eine multiethnische Gesellschaft oder eine Gesellschaft, wo irgendwie eine Mehrheitsethnie, die behauptet, dass wir alles benutzen und die anderen nur zugewandert werden, da ja ohnehin alle, ein Großteil der heutigen Bevölkerung irgendwann mal zugewandert ist, ein paar Generationen. Wie wichtig ist dieser Rassismus? Wie weit reicht er in der Gesellschaft? Linker Anti-Amerikanismus versucht sich von diesem Rassismus mit Sicherheit abzugrenzen, aber wie relevant ist das Element?
Also ich glaube, so ein direkter Rassismus ist eigentlich nicht sehr häufig und spielt jetzt nicht so eine Rolle. Man kann vielleicht sagen, dass so ein kulturalisierender, ja, Rassismus ist das falsche Wort, aber dieses Ressentiment, dass in den USA so alles gleich ist, alles gleich gemacht, dass es da irgendwie ja nicht wie hier in Europa diese individuellen ja, Menschen gibt, sondern alles so maschinenartig, alle sind gleich, alle hören die gleiche Musik, gucken die gleichen Filme und essen auch noch das gleiche ungesunde Zeugs und nicht wie in Europa diese Vielfalt. Also da spielt es so indirekt eine Rolle. Also dass so, ja, damit gespielt wird, dass das so ein Schmelztiegel eben ist, in dem alles so gleich gemacht wird. Ich glaube, diesen direkten Rassismus, den findet man tatsächlich nur auf der Rechten. Also da gab es ganz, oder gibt es immer noch ganz starke Sachen zu Obama. Also das ist aber wirklich dann klassischer Rassismus eigentlich, der sich mit dem Anti-Amerikanismus mischt. Aber das fließt dann da einfach zusammen. Ja. Ja.
Lässige Bezeichnung hast, das ist nicht alles Gegenteil von dem, was eigentlich so dieses die Kritik am amerikanischen Wesen, wenn man das so nennt, ausmacht. Also diese europäische Nation, die versteht sich ja schon eher so gerade die Deutsche als Kulturnation, mit dem Prinzip Gemeinwohl liegt vor Eigentum, wobei dann der amerikanische Entwurf aber eher individualistischer ist, wo halt das Individuum mit seinem Pursuit nach Happiness, das da Erfolg streben kann und den das erreichen kann, was dann in dem Moment das natürliche Zeichen dafür wäre, dass der eigene Anspruch zum Scheitern fällt ist. Also diese Gemeinwohl-Idee vor allem.
Ja, aber das betrifft eigentlich nur den ja politischen oder wirtschaftlichen Bereich. Also wenn man sich so die Bilder zur Kultur anguckt, dann ist es eigentlich das Gegenteil. Also dass da alles durchkommerzialisiert ist und so eine Einheitssoße. Und dass es da keine wahre Kunst gibt, die so von innen herauskommt, so wird das oft beschrieben, sondern ja, dass es eben alles dem Geld untergeordnet ist. Ich würde sagen, das ist nochmal ein Unterschied, also ob eben diese kulturelle Ebene betrachtet wird oder dieses Bild jeder gegen jeden, nur der Stärkste kommt durch. Aber trotzdem sind diese durchkapitalisierten Menschen im Bild des Anti-Amerikanismus, die sind trotzdem irgendwie alle gleich, ne? Also Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, aber Ja, noch Anmerkungen, Fragen, Kritik? Ja?
Kann man dann sagen, dass es dann sozusagen in diesem versuchte moralische Anklage einer amerikanischen Kulturindustrie ist, also was du jetzt gerade wiedergegeben hast, so dieses, das ist so alles gleich, und wir haben sozusagen die einzige Sprachekultur?
Ja, das kann man so sagen. Also das klingt in vielen Beispielen so. Ja.
Oder ein Motiv dazu, sozusagen, dass man sich von den aus Europa Ausgewanderten irgendwie verraten fühlt, dass sie ja die Kultur aus Europa aufgegeben haben, jeweils. Also das ist ja sozusagen eine Alternative dazu von wegen. Also zu dem Prinzip halt irgendwie Gemeinwohl statt Eigenwohl, dass man halt irgendwie das Gemeinsame halt irgendwie aufgibt und sich halt irgendwo anders aufmacht und halt irgendwie so dreist ist, meinen, sich irgendwie ein eigenes Leben aufbauen zu können, jenseits von Volk.
Ja, das spielt sich ja auch mit rein. Also ich glaube, das ist heute nicht mehr so stark, denn die Auswanderung, die es heute gibt, die ist klein und die spielt eigentlich kaum eine Rolle. Aber das hat im 19. Jahrhundert mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Also dieses Gefühl von Verrat und die lassen es sich da gut gehen, obwohl das ja auch nicht bei weitem nicht für alle so war. Also viele sind ja auch da bitter enttäuscht worden oder haben in Armut gelebt, zumindest sehr lang und so. Das war ja auch nicht alles so rosig. Aber das hat im 19. Jahrhundert schon eine große Rolle gespielt.
Aber es ist nicht mehr präsent heutzutage. So dieses, ich meine, das ist ja doch noch den meisten bewusst, dass zumindest ein sehr großer Teil der amerikanischen Bevölkerung europäische Vorfahren hat.
Ja, ich glaube, es spielt auf jeden Fall nicht mehr so eine große Rolle. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also dazu ist es dann zu abstrakt, glaube ich, wann diese Auswanderung stattgefunden hat. Ja.
Ja. Ich würde mich noch interessieren, inwieweit du den Fakt, dass durch die Kreierung des Staates, also der USA oder der 30 Kolonien noch in der Kolonialzeit, jetzt unter Schutz von Großbritannien, inwieweit, also was mir oft aufgefallen ist, dass zum Beispiel jetzt von der identitären Bewegung sehr oft als Mittel genutzt worden ist, dass die Amerikaner oder die Europäer oder diese neue Nation, die sich dort kreiert hat, die Ureinwohner, also die Natives sozusagen, verdrängt haben, ihre Gutmütigkeit ausgenutzt haben und dadurch schon ihre charakterliche Schwäche von Anfang an bewiesen haben, also diese neue Nation, die also die guten, alten, ehrwürdigen Indianer sozusagen verdrängt von dem ursprünglichen Lebensraum und damit schon weiß, was eigentlich ihr ganzes Wesen so ausmacht durch die Verdrängung und Auskopplung.
Ja, aber das ist schon absurd, ne? Weil bis vor einigen Jahrzehnten waren die meisten europäischen Staaten Kolonialmächte, also die sich ganz Afrika unter den Nagel gerissen haben. von Deutschland ganz zu schweigen mit dem Holocaust. Also das ist schon absurd, das kann man ja alles kritisieren und ja, aber dieses Argument, ja, aber die haben ja die Indianer und so weiter, das finde ich immer ein bisschen absurd, wenn es von Europäern kommt. Also auch von Linken, ne? Also die Kolonialgeschichte wird da völlig vergessen. Ja. Man muss es auch nicht verschweigen und man kann es auch benennen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und kritisch damit umgehen und aufarbeiten und so weiter. Aber dass wir eben besser seien, das kann man, glaube ich, nicht sagen.
Was da vielleicht direkt noch anschließt, ist die Frage, inwieweit, also was meines Wissens sehr lange im Antiamerikanismus eine Bedeutung gespielt hat und dann ja auch gerade in der Kritik an Israel ja auch sehr wichtig ist, ist ja immer die Künstlichkeit, also was ja da direkt darauf einspielt, dass halt die USA eine Einwanderungsgesellschaft ist, die zwar ein Staatsgebiet hat, das aber künstlich, also so ein künstliches Gebiet ist, inwieweit spielt das in heutigen antiamerikanischen Äußerungen noch eine Rolle? Also das ist halt so als künstlich, während man, also weil es ja in einigen Zitaten immer kam mit entartet, also das war jetzt vielleicht krasse Beispiele sind, aber während man in Europa zwar quasi das künstliche Gebilde EU hat, aber halt immer noch die Nationalstaaten, die ja ihren guten Boden quasi noch haben.
Also ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil dieses Künstliche sich tatsächlich dann vor allem in diesem Bild ausdrückt, dass es da keine richtige Kultur gibt, sondern eben, dass eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner der Amerikaner das Geld ist, oder eben diese ja, Form des Zusammenlebens, aber ja eben auch mit einem kleinen Staat und so im Vergleich zu Deutschland. Also dass es eigentlich da so einen Kapitalismus pur gibt, ohne so eine kulturelle Idee und dass das bei uns eben anders sei und hier noch andere Werte zählen als das Geld so. Ich glaube, das ist so ein Bild, das eng damit zusammenhängt. Also, dass tatsächlich die Amerikaner eigentlich sonst nichts zusammenhält, außer eben das Geld und dass jeder seines Glückes Schmied ist und werden kann. Ja.
Weißt du, ob es in Amerika eine Anti-Europa-Bewegung gibt?
Also ganz wenig, ganz selten. Also man hört manchmal so Ressentiments oder Vorurteile von so sehr Konservativen, ist aber eigentlich selten. Also verbreiteter ist, glaube ich, fast sogar eher so eine Bewunderung europäischer Kultur auch. Also das ist mir zumindest da oft begegnet und so. Also dass eher so eine Faszination dann auch da ist. Aber man muss auch sagen, Europa spielt natürlich für die USA längst nicht so eine große Rolle wie umgekehrt. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, auch in der öffentlichen Debatte viel weniger präsent. Und ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber kannst du dazu was sagen, inwiefern Anti-Amerikanismus in anderen europäischen Ländern eine Rolle spielt, also in Großbritannien meinetwegen?
Also ich kenne mich da nicht so genau aus, aber es spielt in einigen anderen Ländern eine größere Rolle. Also in Frankreich sehr stark. Da ist es wirklich so dieses Kulturelle, dass da so eine Höherwertigkeit der französischen Kultur gegenüber Amerika hochgehalten wird und auch gesetzlich zum Teil ziemlich hart durchgesetzt wird. Also Quote für französische Musik im Radio, Filmförderung und so, das ist schon ziemlich stark. In Großbritannien gibt's auch einen starken Anti-Amerikanismus. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Möglicherweise auch mit den Anfängen der USA, also dieser Lossagung der Auswanderer vom Königreich und so, keine Ahnung. In Südeuropa gibt es auch einen starken Anti-Amerikanismus, der, glaube ich, eher anti-imperialistisch ausgerichtet ist, also vor allem auf der Linken sehr stark. Ja, das sind so die Hauptströmungen, die mir einfallen. Sonst noch jemand? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, schönen Abend noch.